Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 266 mit mir, am Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Und dem Samuel Buchmann.
Hoi zusammen.
Wir reden heute über den Game Pass. Dort hat es eine neue Studie gegeben, wo zum Teil gar nicht so überraschende Sachen, aber gleich ein paar interessante Sachen drin hat zum Verhalten der User. Dann reden wir über ChatGPT-5 und im Big Screen endlich mal, ich sage schade, dass wir nicht schon früher über das geredet haben, das ist ein Skandal, aber über den Naked Gun, den Domi gesehen hat, und in der Spielecke über Mafia, The Old Country und Drag X Drive, dem neuen Switch 2 Game. Also komm, dann hüpfen wir gerade über in die News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, der gute alte Game Pass. Microsoft hat ja ganz viel Geld ausgegeben, um sich Activision Blizzard zu kaufen, um dort das Portfolio noch ein bisschen mehr aufzubessern. Und sie gehen ja wirklich all in. Eigentlich schon länger bei dem Game Pass, aber kritische Stimmen gibt es etwa gleich lang, wie es den Game Pass gibt. Da hat ja zum Beispiel bei Take-Two der Chef dort, hat ja, das sind die, die das GTA rausgeben, die haben ja schon längst hat er gesagt, er würde das nie sein Game, das GTA dort anbieten. Das macht überhaupt keinen Sinn, das rendiere ich nicht. Und EA war auch immer recht kritisch gewesen, obwohl die Games schon mittlerweile über EA Play schon integriert. Also die sind dann doch schon so ein bisschen dort auch unterwegs.
Ja, Microsoft selber hat ja laut internen Dokumenten oder darüber diskutiert, ob sie Call of Duty integrieren wollen, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Das war ja auch nicht 100% sicher gewesen, weil es ist also ein riesiges Spiel und das würde sich sowieso verkaufen. Und muss man das jetzt unbedingt in Game Pass integrieren? Aber wenn sie es nicht gemacht hätten, dann wäre halt ihre Message nicht aufgegangen, dass halt jedes Xbox First-Party-Spiel dort drin ist.
Ich glaube, wir haben immer gesagt, dass das sicher wird kommen. Habe ich das Gefühl.
Ja,
jetzt könnt ihr also, nachlassen, ich weiß es nicht mehr. Es ist nicht überprüfbar, ob wir das gesagt haben oder nicht. Ja, aber genau, Call of Duty ist auch drin und das ist dort in dieser Studie auch vorgekommen. Also das ist, die Studie ist von New Zoo, also wie neue Zoo. Und die sind zu Gast gewesen, so einem australischen, im Australian Interactive Games and Entertainment Associations Gamewise Podcast. Also Gamewise Podcast heisst vermutlich der Podcast. Dort war der jetzt Gast gewesen, einer von denen, und hat über die Studie geredet. Weil ich habe sie noch versucht, selber zu suchen und anzuschauen, aber habe sie wirklich nie gefunden. Darum offenbar erst in dem Podcast darüber geredet. Und sie haben in dieser Studie alle Games angeschaut, die einfach mindestens 2 Stunden gespielt worden sind, damit sie solche Demos können ausschliessen können. Ich meine, es gibt natürlich schon Games, die einfach auch sehr kurz sind, aber ja, das fällt dann halt vielleicht unter den Teppich. Und genau, sie haben dort herausgefunden, dass sind dann auch verglichen PlayStation-User mit Xbox-User, und dass die eben die Game Pass-User, die benutzen es halt wirklich wie ein Buffet. Und das macht ja eigentlich Sinn. Es ist halt eigentlich ein Buffet. Oder Game Pass ist, wenn sie es nicht kennen, eben, das ist ein Abo, man zahlt einen Fixpreis im Monat und hat dann einfach, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, 150, 200, irgendwie so Games, die wir einfach drin haben, die auch so rotieren. Und man hat halt immer zum Launch auch die neuesten Games von Microsoft, sofern man das richtige Abo hat. Mittlerweile ist es ja nicht mehr in jedem Game Pass.
Stimmt, ja.
Abos sind alle dabei. Genau, aber eben, sie haben gesagt, dass die User, die tun so viele Games ausprobieren, aber halt meistens auch nur kurz und bleiben dann einfach bei dem, was ihnen gefällt, und das spielen sie. Und im Vergleich, PlayStation-User, die kaufen halt, ist ja logisch, oder? Die kaufen das Game und bei dem bleiben sie dann auch. Das heisst,
du bist halt investiert, oder? Du musst ja wieder das Geld rausholen.
Ja, genau, das ist doch wie früher, oder?
Das ist aber wirklich so ein Abo-Modell bei Games, dass man so ein bisschen den Wert von Games oder so ein bisschen die Verpflichtung gegenüber einem Game, wenn ich es anfange, tut so ein bisschen gegen abschrauben. Weil es ist irgendwie so, ja, eben, ich kann euch mal reinschauen und wenn es mir in den ersten 10 Minuten nicht gefällt, bin ich halt wieder weg. Oder wenn es mir in der ersten Stunde nicht gefällt. Und wenn ich aber das Game gekauft habe, dann denke ich mir, ja komm, jetzt gekauft, ich lasse mir ein bisschen Zeit und nach einer Stunde noch nicht überzeugt, hey, komm, vielleicht wird es besser und so. Es ist irgendwie so ein Angstgefühl, eine andere Herangehensweise, die man hat, absolut.
Und manchmal wird es dann tatsächlich besser und es hat sich gelohnt.
Genau,
das macht man ja nicht mehr im Game Pass, oder?
Genau.
Er hat auch gesagt, es ist wie, die Toleranz ist kleiner.
Ja.
Oder man tut, wenn man es nicht muss zahlen, dann probiert man auch nochmal schnell und du hört sehr schnell halt auch wieder auf, wenn es einem nicht gerade huckt. Und über das ist auch schon viel geredet worden, hat man dann wie Games muss ein bisschen umdesignen, weil du einfach weisst, es ist schon wie so bei diesen ganzen Social-Media-Sachen oder Videos und so.
Ja, Videos, genau. Früher noch im Film hast du gut mal einen geschaut, auch wenn er am Anfang vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten nicht viel passiert ist. Aber irgendwie ist halt am Fernsehen gelaufen, oder? Und jetzt auf YouTube, da brauchst du alle 30 Sekunden mindestens irgendeinen Dopamin-Hit, damit du dabei bleibst. Sonst bist du weg.
Ja, aber auch bei Streaming-Anbietern wie Netflix, oder? Die schauen ja auch darauf, wenn die Leute abspringen und schauen darauf, dass die Serien, die dort drauf sind, so im Storytelling designt sind, dass halt möglichst schnell die Leute gehockt hast mit irgendetwas, dass da an bestimmten Stellen irgendein Plot-Twist ist oder was auch immer. Ja. Das ist halt, je mehr Daten das man hat, desto mehr kann man das Zeug machen. Und ich glaube eben, ja, ist so etwas wie im Game Pass wird das dann auch wichtig, wenn man merkt, dass die Leute schnell abspringen, wenn man nicht gerade etwas Geld liefert, ja.
Macht es das besser, ist jetzt die Frage.
Das ist jetzt eben die Frage, oder? Das ist die Rechnung hin. Da muss jedes Studio natürlich für sich selber machen. Sie haben dann noch Call of Duty als Beispiel genommen, wo sich im Game Pass schlechter verkauft hat, also als im Jahr vorher. Und Black Ops 6, also eben das aktuelle Call of Duty, ist laut Activision der grösste Launch in der Seriengeschichte. Das heisst noch nicht, dass das auch das meistverkaufte ist, aber zumindest es wird wohl eines der bestverkauftesten sein. Und mir ist eben auch gesehen, dass das letzte weniger gut angekommen ist. Darum kann man jetzt schon auch davon ausgehen, dass es sich auch besser verkauft hat. Aber wenn es sich bei einer schlechter verkauft hat, dann zeigt das einfach klar, dass die Leute zocken es halt einfach im Game Pass und man kauft es natürlich nicht, oder? Aber für das hast du ja den Game Pass auch gemacht, also ist ja logisch. Mhm. Leute, die Call of Duty spielen, können sich das natürlich auch überlegen, oder? Das Abo zu machen. Mhm. Aber wenn nur Call of Duty zockst, bist du natürlich immer noch günstiger, wenn du es einfach kaufst, oder?
Einmal pro Jahr, ja, genau. Ja. Du kannst halt investieren, statt monatlich Game Pass zu zahlen.
Ja. Aber eben, es hat ja auch positive Sachen. Es gibt natürlich mehr Sichtbarkeit für Games, die sonst schlechtere Chancen hätten, weil eben halt du schaust dir das Angebot dann einfach auch an und sonst, wenn du einfach nur etwas kaufst, dann bist du natürlich wählerisch und nimmst einfach genau das, was du weißt, was geil ist.
Frag mich zum Beispiel bei Clair Obscur, wo ja das herausgekommen ist, das war ja im Game Pass, oder? Ich glaube, das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, dass wahrscheinlich auch von Game Pass profitiert hat, bis zu einem gewissen Grad. Es hat mega gute Bewertungen bekommen. Und nachher ist bei vielen Leuten so ein bisschen, das würde ich gerne mal ausprobieren. Oder das habe ich nicht auf dem Radar gehabt, aber ich würde es gerne ausprobieren. Und im Game Pass ist es so integriert, dann probierst du es halt dort aus und siehst, ist wirklich noch geil. Und mittlerweile ist es eben auf Metacritic zum besten bewerteten Spiel von allen Zeiten, von den User-Bewertungen. Aber dort habe ich das Gefühl, es ist sicher von Vorteil gewesen, dass du so wie einen einfachen Zugang hast gehabt. Immer ein Abo, um es mal auszuprobieren. Was halt etwas war, was viele Leute nicht auf dem Radar hatten. Eine gute Bewertungen. Und ich glaube, das war so ein Optimalfall jetzt. Aber das ist sehr selten, habe ich das Gefühl.
Hey, eben, ich glaube, es ist primär für AAA-Games ist es schwierig. Oder dort macht es wohl, das könnte ich schon auch noch glauben, mehr Sinn, wenn die weiterhin separat verkaufst. Kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass die Rechnung unter dem Strich dort besser machst, wenn einfach. Aber eben, so funktioniert das Abo nicht, oder? Also der Game Pass funktioniert nicht, wenn dort einfach nur so
mittlere... Alles oder nichts, ja.
Ja, wenn du nur mittlere Games drin hast, wer macht denn das Abo, oder?
Darum, ja, genau.
Es ist schwierig, ja. Ich habe gerade letztens einen anderen Podcast gehört, der auch ein Game-Entwickler drin war, und der hat auch gesagt, mit dem mit vielen Studios geredet, und dort ist schon der Konsens, wenn du das Gefühl hast, dein Spiel wird ein Erfolg, dann macht der Game Pass keinen Sinn. Dann machst du mehr Geld, wenn du es einfach kannst verkaufen. Aber wenn du unsicher bist, dann gibt dir das natürlich Sicherheit. Aber ich meine, das weißt du nie hundertprozentig. Mhm. Du hast noch oft das Gefühl, dein Game wird ein Hit, hast viele Vorbestellungen und es wird es nicht. Oder darum, ja, also der Game Pass ist sicher darum für viele immer noch eine gute Sache. Und vor allem für User, oder? Das ist jetzt aus Sicht von Studios. Für dich als User ist es so oder so ein guter Deal.
Ja, genau. Es ist immer noch unschlagbar. Also, so viele gute Games in diesem Game Pass, ist schon unglaublich, ja. Das ist so.
Und genau, wir haben ja gerade auch, ich weiß nicht, ob der schon drauf ist, wenn ich den Podcast veröffentliche, aber wir haben dann auch noch eine Story, über wo du Retro-Games kannst zocken, legal. Und im Game Pass hat es natürlich auch sehr viele. Ja? Da hat also Collections drin mit alten Activision-Games und eben, das Angebot ist gut. Das ist eben die Frage, wie es für AAA-Games aussieht. Interessant ist noch, sie haben ihre Zahlen rausgegeben, ihre Quartalszahlen, Microsoft, und der Gaming-Umsatz ist um 10% gestiegen von Year-to-Year, also jahresübergreifend, von ihren Services, also dort gehört dann der Game Pass auch dazu, 13% hoch. Und der Game Pass hat zum ersten Mal 5 Milliarden Umsatz gemacht. Das ist schon noch... Ach, das ist so eine grosse Summe, oder? Mm. Aber eben, Games sind nicht teuer, aber das...
Aber auch von den Abonnentenzahlen stagnieren sie, glaube ich, oder? Jahrelang. Also
dort habe ich eben nichts gefunden. Ja. Das,
Game Pass, also, ja, sie sind ja auch nicht mega oft Zahlen kommunizieren, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es nicht verdammt krass am Wachsen ist. So.
Ich habe nicht gemeint, es wächst vermutlich schon, aber es wächst einfach nicht. Sie haben ja mal, irgendwo haben sie das auch mal prognostiziert, was eigentlich das Ziel wäre. Und das war verdammt steil.
Ja, und das haben sie bei weitem nicht. Ja.
Und dann haben sie es mal rausgegeben und dann hat man schon gesehen, hat halt schon einen Knick drin gehabt. Und dann ist es wie so schon schwierig, ob dann die Rechnung aufgeht, oder? Ja, es nimmt mich schon Wunder, wie sie es auch weitermachen. Ich meine, den Preis haben sie jetzt erhöht, jetzt gibt es verschiedene Game Pass, also es ist schon komplizierter geworden, jetzt gibt es ja...
Das ist so, ja.
Jetzt, ich glaube, du hast ja wirklich nur noch im Ultimate, hast du, glaube wirklich die neuen Games drin.
Ja, ich glaube es, ja.
Und der PC Ultimate ist noch so ein bisschen ausgenommen, weil sich die, glaube noch nicht getraut, den auch wieder irgendwie aufzusplitten, aber... Ja, ich habe so das Gefühl, es wird attraktiver, wird es nicht, oder?
Darum. Ja, und vor allem finde ich es spannend, weil jetzt... Die Hardware-Situation mit der Xbox sieht ja sehr anders aus als vor 5 Jahren, wo das vielleicht auch noch ein Treiber hätte können sein für Game Pass, für neue Subscriber und so, aber hat man ja mittlerweile so das Gefühl, dass sie das aufgegeben haben, mehr oder weniger. Ich meine, die letzten Zahlen, die ich gehört habe, sind nicht mal 30 Millionen Xbox Series X und S verkauft haben, während PlayStation schon bei 80 Millionen ist oder so irgendetwas. Und eben jetzt das Gefühl, das wird in Zukunft nicht so ein Fokus sein. Und in der Vergangenheit war es sicher einer der Haupttreiber gewesen, nehme ich mal an, vom Game Pass, bis sie dann im PC-Bereich expandiert haben und dort eine neue Zielgruppe gefunden haben, wo sie schnell wachsen können. Aber eben, das stagniert jetzt dort auch. Und die Frage ist, wie geht's weiter? Wo finden sie neue Leute? Und ich glaube, aus Microsoft-Sicht hätten sie auch am liebsten den Game Pass auf der Switch, den Game Pass auf der PlayStation, überall Game Pass. Aber ich glaube, so weit wird es dann auch nie.
Aber eben, das ist die Frage, oder? Das ist irgendwie, ist mir jetzt immer noch nicht so 100% klar geworden. Es scheint für eben zumindest AAA Games, und das sind ja schon eigentlich die, wo sie all die Studios, die sie gekauft haben, nehme ich an, die Mehrheit von denen, ja, oder AA, AAA, sie haben immer sehr viele AAA Studios.
Ja.
Und jetzt können sie die Games verkaufen, sie ja überall. Oder ja, vielleicht ist die für sie, vielleicht geht es gerade für Microsoft eben doch sehr gut auf, weil sie haben den Game Pass, aber bei PlayStation und so gibt es ihn ja nicht. Und dort können sie es
verkaufen. Ja, genau. Vielleicht ist es noch eine gute Mischrechnung. Ja, das stimmt.
Und sie sind ja dort, das hat man jetzt ja gesehen, ist ja, glaube ich, Forza. Ist, glaube ich, das meistverkaufte Game gewesen im, weiß nicht, in welchen Monat.
Also allgemein, ja, Xbox dominiert Charts auf der PlayStation, ja.
Und Forza ist ein altes Game. Also das ist noch krass, oder? Also wenn du dort der Bestseller bist,
dann
läuft es schon irgendwie, oder?
Das ist schon eine lustige Situation, dass so viele Xbox-Spiele auf der PlayStation nicht so gut laufen. Auch das Gears of War ist bei den Vorbestellungen so weit oben. Bin gespannt, jetzt haben wir ja das erste Mal die umgekehrte Situation, dass mit Helldivers 2 das erste PlayStation-Spiel auf der Xbox kommt, Ende August, 26. August oder so irgendetwas. Das kommt dann auch nicht im Game Pass, logischerweise, weil so ist nicht parat, dass ich Game Pass reinzutun und so. Da bin ich dann auch gespannt, ob das Erfolg wird auf der Xbox-Plattform, weil eben Xbox-Spieler sind sich nicht gewohnt, das Spiel zu kaufen und spielen lieber auf Game Pass, oder ob das komplett wird untergehen auf der Xbox.
Aber, es gibt halt in Anführungszeichen wenig Xbox-User, oder? Also darum kann es eh nicht der gleiche Erfolg werden wie auf PC und PlayStation, aber...
Hast du gesehen, dass im neuen Trailer eine Halo-Kollaboration teased in Helldivers?
Finde ich aber lustig.
In was für Zeiten leben wir?
Ja, das ist wirklich geil,
ein Sony-Spiel, das PlayStation-Spiel, das eine Halo-Kollaboration auf der Xbox teased. Unglaublich.
Hunde und Katzen, das ist geil. Gut, das kommt, dann gehen wir zu unserem nächsten Thema und ChatGPT 5 ist ausgerollt worden. Ich habe zuerst viel Gutes gehört und jetzt haben sie aber dort auch schon wieder einen Schritt zurück gemacht. Ist es doch nicht der Heilsbringer, Samuel?
Ja, es war ein bisschen holprig gewesen, das ganze Rollout, bis jetzt eigentlich. Also rausgekommen ist ja vor, ich weiß gar nicht, ich glaube ziemlich genau eine Woche jetzt, ich glaube letzten Donnerstag, hat OpenAI eben GPT 5 rausgebracht und das ist ja immer das Modell hinter ChatGPT, sind dann die Large Language Models und das neueste ist jetzt 5. Und so eine neue ganze Nummer gibt es gar nicht so häufig. Ich habe nachgeschaut, dass das letzte, also GPT 4, ist wirklich über 2 Jahre ist das jetzt her, seit das rausgekommen ist. Und dann gibt es ja auch einfach noch die Zwischenversionen, irgendwie 4.1 und 4.0 und so. Und 5, das lässt sich dann gleich erwarten, okay, Models muss jetzt wieder so ein ein richtiger Schritt sein. Und also OpenAI hat auch gefunden, das sei so, das sei ein wichtiges neues Modell. Logisch finden sie das, oder? genau, und zwar vor allem auf zwei Ebenen. Einerseits sei es deutlich effizienter und es sei genauer, also es mache ich weniger Fehler. Der erste Teil ist effizienter, das ist, glaube ich, weil sie wie so einen Router, sagen sie, dem einbauen, der die Frage zuerst analysiert, die du stellst, oder die Anfrage, was auch immer, der Prompt. Und dann entscheidet, okay, wie komplex ist jetzt die Anfrage, und dann nachher, je nachdem, wie komplex es ist, tut es halt entweder ein schnelleres Modell laufen lassen, wo ein bisschen weniger genau ist, aber dafür ziemlich schnell dir die Antwort ausspuckt, oder es macht also das Deep Thinking, Reasoning, Zeug und Sachen, wo es halt in Anführungszeichen tief nachdenkt, sagen sie dem, und dann sollst bessere, genauere Antworten bekommen, die dafür halt länger gehen. Und das soll automatisch passieren, oder? Dass, wenn du irgendetwas hinschreibst, dann erledigt das halt auch die KI und reagiert auch entsprechend. Genau, mittlerweile, ja gut, das kann ich eigentlich nachher sagen. Mittlerweile kann man wieder wechseln, kann man das automatische ausschalten und kann eigentlich manuell sagen, ich möchte jetzt gerne das schnelle oder das langsame Modell haben. Und ja, eben von der Genauigkeit her, also vom Wissen her, hat Sam Altman, also der CEO von OpenAI, hat das so ein bisschen beschrieben, dass GPT-3, also das vorletzte Modell, das sei so gewesen, wie ein Sechsschüler. Dann haben wir mal eine Frage gestellt und dann manchmal hast du eine richtige Antwort bekommen und manchmal auch etwas völlig Dummes.
Der tut einfach alle Sechsschüler
im Ja, also College-Student, oder? College ist, nein, nicht College. High School. High School-Student, ja. hat das genau. Einfach so ein bisschen erratisch. Genau, die armen Sechsschüler, oder wieso beleidigt er die armen Sechsschüler? Und dann GPT-4 sei wie ein Student, also ein College-Student, der meistens schon ein bisschen gewusst hat, was er redet, aber jetzt auch nicht immer. Und jetzt GPT-5, das sagt jetzt ein Experte mit einem PhD, also mit einem Doktor. Oder, genau. Also, grosse Wort.
Ja, für das.
ja, aber ich glaube, so Benchmarks, dort könntest du das in dem Sinne auch belegen. Also, dort haben sie höhere Punktzahlen und du kannst jetzt halt auch, also das Modell kann wie auch mehr Kontext verarbeiten, also es kann wie mehr. Du kannst mehr Eingaben machen und mehr Zeug hinzuziehen. Mehr Tokens heisst das. Oder? Also kannst du einfach komplexere Anfragen stellen, die es verarbeiten kann. Also so rein technisch scheint das wirklich ein deutlicher Fortschritt zu sein. Und das grösste Versprechen, das er eigentlich gemacht hat, ist, dass die neue KI, die soll halt weniger halluzinieren. Und eben die Halluzinationen, ich weiss nicht, die sich schon ein bisschen mit dem befasst haben, die kennen das, dass wenn halt einfach die KI irgendwo abdriftet, dann kann sie dir im Brustton der Überzeugung etwas völlig Falsches erzählen, was einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Oder? Und das soll angeblich jetzt weniger oft passieren. Und was auch noch angekündigt haben, was ich aber bis jetzt, glaube ich, ist es noch nicht ausgerollt, dass du auch wie kannst, sollst schon können auswählen aus 4 Persönlichkeiten, also wie der Chatbot soll dir Antwort geben, und zwar entweder ist er ein Zyniker, ein Roboter, ein Zuhörer oder ein Nerd.
Das ist so geile Kategorisierung. Genau. Mann. Das ist so gut, Mann.
Geil, oder? Oh, Mann. Ein Zyniker. So.
Okay. Ja. Bitte immer ein Zyniker.
Das klingt recht anstrengend. Ja, also so viel zu dem, was sie angekündigt haben, also die offizielle, was sie präsentiert haben. Und jetzt, wie ist die Resonanz? Das ist ja so gleich schon eine Woche draußen. Also, es polarisiert so ein bisschen. Einerseits, und ich habe es zum Teil schon ein bisschen selber ausprobiert, aber jetzt auch noch nicht mega eingehend, und es ist ja immer schwierig. Aber du kannst, wenn du selber Anfragen stellst, ist immer so anekdotische Evidenz. Also, dann hast du vielleicht bei einer Anfrage Glück, bei der anderen Pech oder wie auch immer. Aber so der Konsens im Internet, sage ich jetzt mal auf Reddit und so, ist ein bisschen, dass es ist tatsächlich schneller oft. Gerade bei so Alltagsanfragen kann es wirklich schneller verarbeiten als das alte Modell. Das alte Modell war schon GPT-4o. Aber was recht viel blöd gefunden haben, ist halt, dass der alte einfach komplett verschwunden ist am Anfang. Also sie haben halt GPT-5 ausgerollt und das ist dann für alle einfach da gewesen und du hast es nicht können irgendwie abwählen oder so. Und ich glaube auch gerade für Firmen oder wenn du es halt professionell gebraucht hast, dann hat es zum Teil auch so ein bisschen für Unmut gesorgt, weil die sind natürlich darauf angewiesen, dass es ein bisschen Konsistenz hat. Oder wenn du dich daran gewöhnst oder auch wenn du das für Schreiben brauchst oder irgend so etwas, dann hast du dich wie an einen Stil gewöhnt von dem Chatbot vielleicht auch. Und dann, wenn das einfach so von heute auf morgen gewechselt wird, ja, dann kommst du halt vielleicht Probleme. Und viele haben sich dann wirklich den alten halt zurückgewünscht, weil angeblich der neue, also GPT-5, sei so seelenlos, also sei so kalt. Und sei so, die Antworten sind kurz und sehr kreativ und haben keine emotionale Tiefe mehr. Ich weiß jetzt nicht, ich persönlich habe zum Chatbot noch nie emotionale Tiefe erwartet, aber okay. Also es ist jetzt ein verglichen mit einem überarbeiteten Sekretär, habe ich irgendwo gelesen. Oder ein HR-Mitarbeiter nach einem langen Tag. Die armen HR-Mitarbeiter. Und eben, jetzt hat OpenAI auch schon reagiert auf die Kritik tatsächlich. Und sie haben, also wenn du zahlst, dann kannst du jetzt auch wieder den GPT-4o anwählen. Das heißt, verschiedene Optionen. Und eben, du kannst auch manuell jetzt auswählen, wenn du GPT-5 brauchst, ob du willst, das schnelle oder das tiefe Modell brauchen für eine Anfrage. Aber standardmäßig ist es immer noch so wie vorher, ist es halt jetzt GPT-5 automatisch eingestellt. Und sie haben noch gesagt, dass sie jetzt seine Persönlichkeit vom GPT-5 noch ein bisschen überarbeiten und sie machen ihn wieder ein bisschen wärmer.
Gerade die, keine Kollegen haben.
Das, das ist wirklich so. und eben, wir haben ja gestern noch ein bisschen darüber geredet, also generell die KI-Sachen bis jetzt, es gibt immer die neuen Bots, aber so rein finanziell bleibt es bis jetzt immer noch ein Verlustgeschäft. Und da wird viel darüber geschrieben, dass das halt einfach, du liest auch immer wieder, wie viele Investitionen sie bekommen und wenn irgendein Ding aufgekauft wird, wie viel, oder nein, nicht aufgekauft wird, wenn sie neues Geld holen von Investoren oder wie hoch das die Bewertungen sind von den Unternehmen, also aber Milliarden, völlig absurde Summe.
Ich meine, das passt ja gerade eben da Perplexity, wo ja, wie haben wir gesagt, 35 Milliarden Botten hat für Chrome. Also, man kann es ja nicht wirklich kaufen, aber die bietet Unsummen und selber ist gar nicht sicher, wie viel das ja wirklich auch wert sind, oder?
Genau, oder das Geld, das die bieten für so Zeug, das haben sie ja nicht verdient mit irgendeinem Abo, wo Leute würden zahlen, sondern es ist einfach Geld von Investoren und in dem Bereich ist es ja oft auf dem privaten Markt, also nicht, du kannst zum Beispiel keine Aktie kaufen von OpenAI, oder? Das ist alles noch Private Equity, also das ist alles privat finanziert. Und sie nehmen auch das Geld und das tun sie dann eigentlich verbrennen, oder mit dem kaufen sie dann andere Sachen, oder kaufen, zahlen halt ihre Löhne und ihre Datenzentren und so weiter. Und auch bei den kleineren ist es so, oder bei den ganzen Startups, das ist halt auch alles, was ein bisschen mit KI zu tun hat, da springen halt die Geldgeber so ein bisschen auf und versorgen die mit Geld. Und oft ist dann halt die Hoffnung, dass sie eben übernommen werden von grösseren Unternehmen, also wirklich so von Microsoft zum Beispiel oder Google, dass sie dann einfach aufgekauft werden oder weil dem ist saniert, dann hast du da deine zig Millionen absahen, ist gut. Aber anscheinend passiert das nicht mehr gar nicht so oft. Also,
eben, es klingt halt schon alles so nach einer Spekulationsblase.
Mega.
Ich habe eben den Artikel von dem Ed Citron, so einen englischen, der schreibt über Technologie und diesen Podcast und der hat eben so einen recht langen Artikel gemacht, wo das über das Thema geredet hat, oder? Dass es viele Unternehmen gibt, wo dann eben, die sind ja dann logisch auch ein AI-Unternehmen, sind die wiederum abhängig von, oder gebunden an eines von den anderen. Und sobald die ein bisschen am Schräubli drehen und etwas teurer machen, und dann lupft es gewisse einfach sofort. Weil dann macht es gerade finanziell, rechnet es sich nicht mehr. Und dann musst du sagen, das klingt halt schon alles hure wackelig, oder?
Ja, ja. Ja, voll. Und eben, weil es halt einfach alles bis jetzt nicht profitabel ist. Also da wird einfach Geld verbrennt. Und, also verbrennt, was heisst verbrennt? Oder es geht ja irgendwo an, das Geld ist ja ist ein Nullsummenspiel. Also die holen ja das Geld von den Investoren und dann wird es eigentlich in die US-Wirtschaft pumpt, wenn du so willst. Weil das fließt halt in die Datencenter, wo du musst bauen und dann brauchst du dort ein Gebäude und du brauchst Chips, dann fließt es irgendwie zu Nvidia und so weiter. Also es geht schon irgendwo an, das Geld, das verpufft ja nicht. Oder du zahlst halt den Löhnen für die ganzen EntwicklerInnen und so weiter. Also es geht schon in die Wirtschaft und das ist in dem Sinne auch ein grosser Treiber für die US-Wirtschaft, weil da kommt ja viel Geld von außen und fließt quasi in die USA auch. Aber eben, am Schluss so volkswirtschaftlich gesehen, ist dann die Frage, amortisiert sich es dann am Ende? Also du pumpst da viel Zeug in so eine Hoffnung rein und auch eben die vielen kleinen Startups, wo wahrscheinlich nie etwas daraus rauskommt, also wo einfach wirklich verbrennt ist und einfach dann bei privaten Leuten, die haben dann einfach einen schönen Alltag gehabt, ist super. Aber,
ich glaube, ja. Firmen schreiben doch einfach, so wie ich es verstehe, einfach wie immer noch rote Zahlen. Weißt du, genau. Wie sind ja viele Firmen, Amazon hat ja mega lange genau. Rote Zahlen ja. Geschrieben, aber dort ist irgendwie halt, hat man Geld reingepumpt, weil nicht klar war, so wie die aufgestellt sind, das wird vermutlich hinten, das geht auf. Ja, aber da scheint es noch die Hoffnung zu sein. Also beziehungsweise, man sieht, man hat einfach immer den Eindruck, man hat noch, das Ziel ist noch nicht so ganz klar. Man weiss, ja. Oder man will, das pusht man voll, aber man weiß nicht so genau, wo man hin muss, so, oder?
Ja, also wenn aus der Vogelperspektive nachgeschaut, weiß natürlich schon, was anders soll gehen. Also im Prinzip sollen halt die ganzen KI-Modelle sollen ja Produktivität steigern und dann nicht in diesen Softwareunternehmen per se, sondern überall sonst. Und das siehst du ja zum Teil auch schon, dass dann Firmen halt weniger Leute darstellen. Das ist dann wieder ein anderes Problem, oder? Aber dass du wie mit weniger Leuten kannst mehr halt machen. So. Oder mit den gleichen Leuten mehr machen. Und das kann sich langfristig schon auszahlen. Und es ist, ich glaube, mit der Dotcom-Bubble, der Vergleich ist nicht ganz falsch. Aber da muss ich schon sagen, weißt du, Dotcom war zwar schon eine Bubble gewesen, dazumals, und es hat halt dann viele von diesen kleinen Firmen, die hat es halt dann gelupft. Und es ist ganz viel in den Bach abgegangen. Aber gleichzeitig hast du ja gleich auch grosse, also hast du so ein paar Player, wo es dann tatsächlich funktioniert hat. Und wo dann so insgesamt ist der Hype schon gerechtfertigt gewesen, oder vom Internet und E-Commerce und ich weiß nicht was. Und du sagst jetzt, ja, das ist ja klar gewesen bei Amazon, aber nein, das stimmt nicht. Das ist dazu mal, das ist das nicht klar gewesen. Also dort hätte es genauso gut können sein, dass ein anderer Player halt höher aufgeht. Das ist aber
nein, so genau, ich meine, mehr dort, habe ich das Gefühl, dort ist das Swiss-End-Ergebnis klarer gewesen, oder das, was die wollen machen. Und da hat man schon das Gefühl, natürlich, viele Sachen kann es ersetzen und ist in vielen Branchen setzt man auch schon auf das. Aber eben, viele Geschäftsmodelle sind einfach schon noch nicht wirklich ausformuliert, also ausdefiniert, wie denn das wirklich mal soll. Eben, ist das Ziel irgendwann, dass einfach alle Gemini abonnieren und dass sie können dort Milliarden einnehmen oder dass das wirklich so ein Geldtreiber ist? Oder wird das immer ein Verlustgeschäft sein, weil es einfach nur Werbung macht für anderes? Oder? Und so Sachen, da habe ich schon das Gefühl, da ist man sich noch ein bisschen am Finden.
Ja, du meinst jetzt wie, oder es gibt, man muss halt unterscheiden, ist also das Ziel für die gesamte Wirtschaft, dann ist es wie Produktivität steigern. Das ist relativ klar. Und dann das andere ist, was du meinst, ist das Ziel von diesen AI-Firmen, also für Google, für Microsoft, ja. Für OpenAI, wie machen die langfristig ihr Geld? Ja, das ist schon so. Dort, ich glaube, die sind sich am Finden. Also, ich meine, schlussendlich ist klar, das langfristige Ziel ist ganz klar, dass du ein Abo hast von einer KI, irgendetwas, und das musst du zahlen und das kann vielleicht dann auch relativ viel kosten, wenn es viel bringt, oder? Also du siehst ja zum Teil, hat sie ja auch, was ist jetzt so teuer gewesen, letztens habe ich irgendwie gesehen. Ist es gelohnt? Irgendwas, also wo du wirklich so, wo 200 Stutz im Monat ist, wenn du irgendein Pro-Abo willst und so. Also nicht ganz kleine Summe. Oder?
Und ja, und für Firmen im Jahr gibt es ein Firmenabo, so dann noch viel mehr und dort ist dann das richtige Geld zu holen. Oder?
Aber du hast schon recht, oder? Das ist, was für die Entwickler von KI-Firmen schon ein Problem kann werden, ist, dass du halt Es kann ja auch austauschbar werden. Also KI kann so Commodity werden. Oder? Also es gibt ganz viel und alle können etwas Gleiches und sind vielleicht sogar ähnlich gut. Und es gibt sogar Open Source, wo du ja wirklich nichts musst zahlen, wo gratis sind, wo du kannst für dich selber anpassen und so weiter. Und die machen auch schon einen guten Job. Und da ist dann schon die Frage, okay, langfristig schaffen sie es wirklich, um so viel Mehrwert zu bieten, dass du als Firma oder als Privatnutzer dann effektiv bereit bist, zum Zahlen. Und
das frage ich mich auch, ja.
Das ist wirklich die Frage. Und das kann schon sein, dass das eben dann nicht passiert. Oder dass dann halt einfach, ja, man hat es ja gesehen, DeepSeek ist gekommen aus China, einfach mal so schnell Open Weight und mit weniger Aufwand und gratis und so und hat etwas Gleiches geboten wie eine kostenpflichtige Version von GPT-4 ist das dort mal gewesen. Darum ja, dort sehe ich schon, was du meinst. Also, da ich weiß auch nicht, du musst halt einfach immer ganz, ganz vorne bleiben und irgendwie noch mehr bieten als die anderen. Und ich glaube, OpenAI hat natürlich schon den Vorteil, dass es einfach die Bekanntheit, also
Du hast gesagt, das sind das Kleenex von der AI.
Ja, genau, das sind das Kleenex von der AI. Es ist das. Oder der, ja, der Post-it von der AI.
Das Post-it.
Ich weiß nicht, ob das so bleibt. Bis jetzt, ich glaube, OpenAI macht schon Geld. Ich habe jetzt aber auch keine Geschäftszahlen. Ich weiß gar nicht, die sind glaube auch nicht öffentlich, weil sie sind ja krass börsenkotiertes Unternehmen. Ich glaube, dort sie sind definitiv die, die am meisten zahlende User haben. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sich das dort nicht lohnt, sondern es ist einfach so eine langfristige Wette. Und weil halt dass die so viel Geld können holen, können sie es relativ lang machen. Und bei den grösseren Firmen sowieso, ich meine, es Microsoft, es Google und so, die haben halt andere Geschäfte, wo sie das relativ lang können querfinanzieren können. Ja, das siehst du jetzt auch. Die geben so viel Geld aus im Moment für die ganze Infrastruktur, wo immer noch das Verlustgeschäft ist für sie, aber das ist ja, spielt ja nicht so eine Rolle. Sie haben trotzdem Rekordgewinn. Sie machen ein bisschen mehr Werbung, Meta und so. Das ist auch gut. Ja.
Ja, du. Wir melden uns dann in einem Monat wieder mit der nächsten Wasserstandsmeldung.
Ja, genau. Oder ein Jahr vielleicht eher.
Ist doch gut. Also komm, wir gehen zu etwas Lockerem, wo wir definitiv die grösseren, wo wir noch die grösseren Experten sind. Und das im Big Screen. Play the Five Tones.
Film und Serien auf dem Big Screen.
Der Domi hat das gemacht, was wir auch gerne gemacht hätten. Der hat nämlich Naked Gun gesehen.
Wieso hat er es nicht gemacht?
Er ist zwingend im Fall am 6. Am 6. ist er auf Englisch gelaufen.
Ja, und bin ich mir vorbei.
Hey, mal das 6. ins Kino.
Nur Hillbillies. Den 20. Der Rest geht auf Deutsch schauen.
Ich bin jetzt schauen, weil ich 2 Wochen in der Ferien war. Sonst wäre schon viel früher gegangen. Ich bin noch froh, läuft er überhaupt noch im Kino?
Die Frau wollte eben auch mitschauen, darum konnte ich nicht einfach alleine können mit dem Kollegen gehen.
Es ist wichtig, dass man die richtigen Leute mitnimmt. Ja. Das kann ich schon mal sagen, dass man Leute mitnimmt, die den gleichen Humor haben und das so lustig finden. Das macht viel aus. Ja.
Und ist es so gut? Ist es so gut, wie wir erhofft haben?
Ich habe es sehr geil gefunden. Es ist absolut ein grandioses Reboot. Ich habe es geschafft, vorher 0 Kritiken zu lesen, weil das tut mir aber je nachdem die Vorfreude dämpfen auf etwas oder so ein bisschen unrealistische Erwartungen wegkönnen. Ich bin froh, habe ich wirklich nichts zu dem gelesen gehabt. Im Nachhinein habe ich dann gesehen, Kritiken sind sehr, sehr positiv, sowohl vom Publikum als auch von Kritikern. Aber ja, ich bin völlig naiv hineingegangen. Ich habe den Trailer gesehen, das habe ich gesehen, das hätte ich auch ein bisschen weniger gesehen im Nachhinein so, aber trotzdem, ich bin so völlig frei hineingegangen und es war grandios gewesen. Ich habe Tränen gelacht im Kino. Du weißt nicht, wenn mir das letzte Mal passiert ist, wenn du so wirklich laut musst rauslachen und die Brille müssen abziehen, Tränen abwischen. Das ist das letzte Mal vielleicht bei Borat oder so.
Ja, das ist schon länger
her. Oder bei, das ist mir noch in Sinn gekommen, bei Hangover, beim Ace. Am Schluss hat sich so die Slideshow gegeben mit den Fotos, die sie finden vom Abend. Das hat mich dann noch komplett weggeholt, weil es so unerwartet ist gekommen. Du hast das Gefühl, der Film ist fertig und dann kommen die scheiß Fotos, die sie gefunden haben.
Das ist ein Muster in deinem Humor. Ich sehe da ein Muster in deinem Humor.
Ja, absolut. Hey, die ersten 3 Naked Gun Filme aus den 80er und 90er sowieso wahrscheinlich mit den Filmen, die mich am meisten geprägt haben in meinem Humor, in meinem komischen Humor. Absolut legendäre Filme. Der hat die auch geguckt, nehme ich an.
Tausendmal schon gesehen.
Tausendmal, ja, genau. Das ist so. Hat er die, das ist noch so zu der Zeit, wo ich halt alles auf Deutsch geschaut habe. Nehmen an, die hat sie dann auch auf Deutsch geschaut.
Oder ich habe sie sicher auch auf Englisch gesehen mittlerweile, aber ich habe sie früher sicher mehr auf Deutsch gesehen.
Also, ich habe sie bisher nur auf Deutsch gesehen sogar. Das ist wirklich so. Aber wir müssen mal auf Englisch schauen, das wäre mal eine neue Erfahrung.
Zigarette? Ja, ich weiß.
Sexfrank? Genau. Stephen Colbert hat Liam Neeson, der ja die Hauptrolle spielt im neuen Film, hat er zu Gast gehabt. Und er hat dem Liam Neeson gesagt, hey, ich meine, das ist wirklich ein Kompliment, aber das ist der dümmste Film, den ich je gesehen habe. Und ich muss dem zustimmen, wirklich. Es ist so schön blöd und die Gagdichte ist so unglaublich hoch. Das haben sie wirklich so im Herzen. Es ist wirklich ein super Reboot, der sehr nahe ist am Original von der Original, also am Humor von der Originalfilme. So. Genau, Liam Neeson Hauptrolle, Pamela Anderson spielt auch mit. Sie ist so der Love Interest von Liam Neeson und der Finger Baby.
Ja, das passt.
Perfekt, ich mein, castet, ja.
Im Alter ist doch die eigentlich so eine Pornodarstellerin, also auch, es ist so eine Pornodarstellerin, glaube ich, gewesen.
Ist es wirklich Pornodarstellerin?
Ich kann mich kümmern. Ich habe einfach so eine Platin-Blonde. Ich habe das Gefühl im Fall. aber ich finde das sehr passend, ja.
Aber und Pamela Anderson, jemand, den ich wahrscheinlich schon 20 Jahre nicht mehr gesehen habe.
Voll.
Gar nicht gewusst, dass es die noch gibt. So, aber wirklich super, mega sympathisch. Beide hure gute Chemie zusammen. Es war sehr, sehr geil gewesen. Produzent ist unter anderem der Seth MacFarlane, den man natürlich von Family Guy kennt, aber auch von Ted, wo er das erste Mal mit dem Liam Neeson zusammen geschafft hat. Und ich glaube auch wegen dieser Connection er wollte, dass der Liam Neeson die Hauptrolle übernimmt in Naked Gun. Regie hat geführt der Akiva Schaffer, bekannt von Lonely Island. Kennt ihr die? So eine Hip-Hop, eine Comedy-Hip-Hop-Truppe, die in den 2010er Jahren mega virale Hits hatte, wie «I'm on a boat» und «I just had sex». Hat das sicher schon gesehen?
Doch.
Also wirklich Millionen singen, und Millionen von Klicks auf YouTube und
das
und
heisst
so.
Nicht. Lonely Island?
Lonely Island, ja, sehr, sehr lustige. Sehr, sehr lustige Truppe. Und,
kannst du es abspielen noch?
Ja. Der macht jetzt so Regie und hat letztes Jahr Chip and Dale gemacht zum Beispiel.
Den habe ich sehr geil gefunden. Also das ist der Chip and Chap da, Trickfilm.
Ja, genau.
Das ist sensationell
den
gut.
Den habe ich gesehen. Und
ich sehr geil gefunden.
Leute haben auch gefunden, das war einer der lustigsten Filme vom letzten Jahr und so. Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, super geil gewesen.
Aber genau, der hat auf jeden Fall Regie geführt und hat jetzt wieder einen absoluten Banger rausgebracht.
Geil.
Genau, um was geht's? Es geht um Frank Drebin Jr., also der Sohn von Frank Drebin, vor Figur, die Leslie Nielsen in den ersten drei Filmen gespielt hat. Und der Frank Drebin Jr. arbeitet genauso wie sein Vater bei der Polizei und ist genauso inkompetent wie sein Vater. Und wird dann in einen Kriminalfall verwickelt, der dann natürlich immer wie grösser und absurder wird. Und am Ende steht nichts anderes als das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel.
Natürlich.
Wo der Frank Drebin Jr. Irgendwie muss retten und irgendwie sich von einer ungünstigen Situation in die nächste stolpert. Der Humor ist sehr, sehr ähnlich wie in den ersten drei Filmen. Ich habe so ein bisschen probiert für mich selber aufzubröseln, was heisst das, der Humor ist ähnlich. Und ich habe so ein bisschen vier Pfeiler gefunden, die ich finde, ist mega vergleichbar mit den alten Filmen. Erstens mal Slapstick, also so wirklich physischer Slapstick, oder? Das hat es in den alten Filmen mega oft gegeben. Das hast du ja auch, also wirklich so absurde Kampfszenen und hat wirklich so, wo mit Klischees gespielt wird aus Actionfilmen, wo dann das komplette Gegenteil von dem passiert, was du erwarten würdest. Sehr, sehr lustig choreografierte Actionszenen. Das Zweite ist, das hat einfach im Hintergrund mega viel passiert.
Ah, das ist immer lustig.
Das ist so gut, ja. Das ist so ein Film, den du dreimal kannst sehen und im Hintergrund immer wieder etwas Neues wirst entdecken. Zum Beispiel die Polizeistation, wo sie rumlaufen, gibt es im Hintergrund so eine Abteilung, die Cold Cases heisst. Und das ist einfach so ein Kühlschrank, wo Leute rauskommen aus dem. Also, das ist ein paar Sekunden auf dem Bildschirm, vielleicht siehst du es, vielleicht nicht. Und wenn du es verpasst hast, kannst du beim zweiten Mal schauen, freut
dich. So die verdammten Flachwitze. Jetzt würde man sagen Dad-Jokes, oder?
Ja,
genau.
Das ist schon gut.
Genau. Nein, natürlich die absurden Dialoge und vor allem auch Monologe, die der Frank Drebin Jr. hat. Das ist so etwas, was in den ersten drei Filmen mega oft war, oder dass der Frank Drebin sehr oft mit sich redet und seine Situation nochmal zusammenfasst und so absolut unpassende Vergleiche und Metaphern nutzt, wo einfach fragst du, wie kommst du auf so einen Scheiß? Und im Dialog dann auch ganz viel Missverständnis zwischen den Figuren, wenn sie miteinander reden, wo aber dann einfach weitergeführt werden, so als wäre nichts passiert. In einer Szene geht es zum Beispiel darum, dass jemand anderes gefragt, wo er studiert hat. Er sagt UCLA und als Antwort kommt dann «Yes, I see LA. I live here. I see it every day.» Und es wird auch einfach so, es wird nicht gross darauf eingegangen, sondern es ist einfach so, und darum eben die Gagdichte, die ist so hoch. Es passiert irgendwie alle paar Sekunden irgendetwas. Super, sehr, sehr gut. Und ich finde es so geil, dass sie so auf einer Meta-Ebene mit dem spielen, dass es halt ein Sequel ist, wo irgendwie... Wann ist das letzte rausgekommen? Der letzte Film ist echt 94.
Der 33. Ein Drittel, wie der Geist hat. Ja, es gab 24 Jahre oder so.
Wenn ich es googelt habe, ja.
Also in dem Fall 30 Jahre, oder?
30 Jahre.
Vor 30 Jahren. Sie spielen auch so ein bisschen mit dem und wissen, dass es halt ein Sequel ist zu einem Film, der mega alt ist. Und es geht mal im Trailer, wie der Frank Drebin Jr. Zu einem Porträt von seinem Vater redet und mit ihm redet. Und im Film sagt er dann so irgendwie, hey, hilf mir irgendwie, ich komme nicht mehr klar in dieser modernen Welt. Ich will sein wie du, aber ich will nicht ein Abklatsch sein von dir, ich will etwas Neues reinbringen. Also wirklich so auf einer Meta-Ebene vierte Wand zu brechen und so. Der Struggle, der halt so ein Reboot hat wie Naked Gun, dass es halt nah am Original muss sein, aber gleich irgendetwas Neues muss ich reinbringen. Und ich finde, das hat eben auch der Liam Neeson hat es perfekt, perfekt gemacht. Er ist nicht der Leslie Nielsen. Das ist nicht so, der Leslie Nielsen hat irgendwie seine Mimik und so ist echt unvergleichbar gewesen. Und der Liam Neeson ist viel trockniger, viel ernster, aber ich finde, es macht einen sehr schönen Kontrast zur Absurdität, die halt die ganze Zeit passiert. Und sicher auch ein Vorteil, dass der Liam Neeson halt bisher nur in so mega ernsten Action-Blockbuster und Thriller really mitgespielt hat. Und das ist so, du kennst ihn halt einfach in dieser Rolle und wenn du nicht in so einem Umfeld siehst, ist es umso lustiger, vor allem wenn du viele Filme von ihm gesehen hast. Genau, und dann würde ich einfach noch empfehlen, wenn ihr schaut, schaut den Trailer nicht oder schaut so wenig wie möglich. Es ist wie so oft relativ viel abgedeckt worden. Was gut war, es sind viele Gags angeschnitten worden, die nachher im Film aber nachher noch viel mehr eskaliert sind. Im Trailer gibt es einen Ausschnitt mit der Wärmebildkamera, da geht es nicht näher darauf ein, was dort passiert. Aber im Film eskaliert es nachher noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber trotzdem hätte man gewünscht, dass der erste einsteigige Gag, dass ich den auch schon nicht gekannt hätte.
Ich glaube, der gar nicht ganz geschaut. Das ist, weil eben genau, es ist genau so einer, wo ich kurz drin geschaut und die Szene, die vor diesen Bildern hauert. Da,
ja, ja, ja.
Und findest du, okay, gut, ich glaube, der Vibe passt. Ich, ja, stimmt, ich habe nur den Teaser angeschaut, den Trailer
sehr gut, gar nicht. Belass es bei dem und schau nicht weiter. Ja. Und was ich auch muss sagen, das letzte Drittel ist für mich so ein bisschen abgekehrt, also so Flachkeit. Also nicht, es war nicht hure schlimm gewesen, so, aber die ersten zwei Drittel waren einfach grandios und eben Tränen gelacht und so. Und das letzte Drittel ist so ein bisschen, zieht sich so ein bisschen her oder die Gagdichte ist nicht mehr so hoch oder die Gags sind auch nicht mehr so gut gelandet. Man hat so gemerkt im Kino, oder am Anfang haben alle hure laut gelacht und am Schluss war es so ein bisschen zwischendurch mal so ein Lacher gewesen. Aber nichtsdestotrotz insgesamt wirklich ein super, super, super Reboot. Sehr nah am Original und trotzdem etwas Neues reingebracht. Wenn ich es hätte gereviewt, würde ich 4 von 5 Sternen geben. Und ich hoffe, sie machen noch einen mit dem
Lieben. Wenn der seine anderen Bronze-Filme da, die, wie heisst es, Taken.
Taken.
17 Filme von denen macht, dann kann er das auch von denen noch ein paar mehr machen.
Ich finde auch. Es beunruhigt mich ein bisschen, zu erfahren, dass der Liam Neeson schon fucking 74 ist. Das habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, das ist alt.
Ich habe irgendwie immer noch so aus seinen 2010er Jahren im Kopf, so auch visuell.
Ja.
Und es hat so ein paar Einstellungen gegeben im Film, wo ich gefunden habe, er sieht schon recht alt und gebrechlich aus mittlerweile.
Krass.
Darum, mach bitte noch ein paar Filme mit ihm, bevor er nicht mehr kann. Bitte, bitte, bitte.
Ja, du. Ja, und wie der Leslie Nielsen, der war natürlich auch schon sehr alt, gewesen, wenn er die Filme...
Aber genau, der ist, ja. Der
aber vielleicht noch nicht 70, sondern vielleicht... Aber er hat ja dort schon schneeweiße Haare immer gehabt.
Oder? Hat sehr alt ausgesehen, ja. Ja. Voll.
Ah, geil, also Naked Gun, ich glaube, er läuft immer noch im Kino. Und
hey, aber wahrscheinlich nicht mehr lange, wir sind in einem huren kleinen Saal geschaut mit 20 Plätzen oder so. Was das noch im Kino schauen will, geht noch schnell.
Ja, du, sonst kann man dann sicher gleich streamen. Also, Naked Gun, ich pumpt wirklich, da freue ich mich. Hey, wir haben so viele Filme schon wieder auf der Liste für unsere Movie Night, müssen wir jetzt endlich mal wieder machen. Und Nicolas Cage, ich habe schon wieder etwa 4 Filme gemacht.
Das ist sicher so einen hohen Output.
Ohne Scheiß im Fall. Verrückte Sache. Oh, also gut, komm, wir haben ja in der Spielecke, da passt auch noch, das ist auch so ein bisschen etwas Altes, was jetzt wieder kommt. Und darum hüpfen wir noch eins rüber.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke.
Ich habe nämlich Mafia, die Old Country, gezockt, durchgespielt.
Hast du das Let's Play geschaut?
Ja, genau. Hey, es gibt ja Leute, die schauen von ganzen Games einfach nur das Let's Play.
Ja, der Kevin zum Beispiel.
Ja, der ist so komisch.
Der hat wirklich gespielt, der hat einfach durchgeschaut.
Der macht das manchmal.
Das ist so eine Zeitverschwendung.
Ja, das kann ich wirklich kann ich nicht nachvollziehen. Das verstehe ich wirklich gar nicht. Aber das ist das vierte Mafia. Und habt ihr eins von denen mal gespielt?
Aber leider nicht, nein.
Ja, ja. Mal früher noch das erste, ja.
Das erste ist im Fall noch cool. Von dem hat es ja, oder? Doch, genau, vom ersten hat es ein Remake gegeben. Und wenn es mich jetzt gar nicht täuscht, ist das der Director auch der gleiche von dem, der Game Director. Okay. Ja. Und das Remake habe ich sensationell gefunden. Das hat... Okay. Du hast das Gefühl, du spielst das gleiche Game wie das erste, aber sie haben es noch ein bisschen gestrafft und so. Aber an dem...
Ja, das Mafia, also das jetzt ist ja letztes Jahr an Gamescom angekündigt worden.
Ja.
Und dann den Trailer geil gefunden.
Ach, dann
mega motiviert, alle Mafia-Teile, inklusive das Remake runtergeladen auf der Playstation. Aber nie gespielt, das tut mir hure leid, aber irgendwann würde ich es nachholen. Es ist, aber das heißt, das Remake ist wirklich sehr, sehr gelungen in dem Fall.
Ich würde jetzt, glaube ich, das 1 nicht mehr spielen, weil das Remake sieht super aus, sieht auch modern aus und sie haben so Ecken und Kanten nach abgeschliffen und ich habe es wirklich immer noch mega gut gefunden.
Sehr gut, dann fand ich dort an. Ja.
Ich bin es gerade durchschauen. Also, das habe ich auch nicht gespielt, aber das Original ist so eine völlige Kindheitserinnerung von mir.
Das habe ich wirklich geliebt. Ich mag mich noch erinnern, ich habe die in der Limited Edition oder auf einer Special Edition noch die Karten gehabt. Und die habe ich wirklich offen gehabt, damit wir solche auch navigieren können. Okay. Dabei ist es eben, es ist ja gar kein Open-World-Game eigentlich gewesen. Oder? Du hast ja
nichts. Nein, aber die Stadt ist halt immer die gleiche gewesen. Und du hast dann manchmal eine Mission. Also, es ist wie so.
Du bist aber meistens, du bist eigentlich einfach von A nach B gefahren. Ja. Aber es hat nichts zu machen gegeben. Und das ist hier da eigentlich gleich. Einfach nur extremer. Es spielt ja jetzt 5, aber am Anfang vom 20. Jahrhundert in Italien, also in Sizilien. Geil. Zum ersten Mal, die anderen drei Teile sind ja alle in den USA gewesen. Und das letzte war schon so 70er Jahre gewesen, Vietnam-Veteran, wo eben mega viele so repetitive Missionen leider gehabt und es war okay gewesen. Und das ist jetzt wirklich wieder, spielt sich wieder wie das erste. Es ist wirklich linear. Also du fährst auf dieser Karte eigentlich nur von A nach B. Ich habe dann mal gesehen, wenn du reinzoomst, gesagt ist, dass du zum Teil irgendwelche Sachen noch sammeln kannst. Weißt du, so irgendwelche Kreuzli oder irgendwelches Zeugs, wo du Upgrades machen kannst. Hey, das brauchst du alles nicht. Das ist wirklich für nichts.
Aber nicht das typische Open-World-Zeug.
Nein, gar nicht. Also wirklich nur
sammelbare Gegenstände.
Irgendwelche Statuen oder so. Und, aber wo du wirklich nur für die wenigen Upgrades, die es da überhaupt gibt. Und ich glaube, irgendwie in den letzten 2 Stunden hat es mal gepasst, dass ich an einen Ort fahren konnte, um die Upgrades zu kaufen. Das ist für nichts, brauchst du nicht.
Apropos Stunde, wie lange hast du gebraucht?
Müsste jetzt schon noch, ich glaube, vielleicht 10.
Okay, das ist
zwischen, wirklich... 10, zwischen 10 und 15.
Ah, krass, ja.
Okay. Das ist wirklich ein kurzes Spiel. Und du kannst jetzt auch nicht wirklich viel strecken, außer du sammelst einfach alles. Du spielst den Enzo, der schafft es mit seinem Kollegen so einer Schwefelmine, die ist noch geil gemacht, sie sind dann immer so geil dreckig von dieser Schwefelmine und natürlich ist die auch so ein bisschen unter Mafia-Kontrolle, wie alles dort irgendwie und er ist dann schlussendlich, muss er dann flüchten und landet dann gerade in einem Streit zwischen 2 Mafia-Familien und die eine die, nimmt dann auf. Und dann ist es wie in jedem Mafia-Film, in jedem Mafia-Game, er schafft sich auf, macht es dann gut mit dem Don und verliebt sich natürlich dem seine Tochter. Und wirklich die ganze Story, ist eigentlich alles vorhersehbar. Da gibt's nicht wirklich überraschende Wendungen. Und eben, ich finde, die Story ist wirklich total die Mischung zwischen dem ersten Mafia, wo du eben auch irgendwie in die Mafia-Familie reinkommst und dich arbeitest, und dem der Godfather, der Pate, der Film, der Don, der Chef, der redet auch so. Wieso hat immer so eine Stimme? Und, so lustig, wirklich. Aber ich habe es super gut gefunden. Es hat so ein super Pacing. Weißt, es hat gameplay-mässig besteht aus Schleichszenen, wo du eigentlich immer kannst scheitern kannst, weil auch wenn du dich perfekt durchschleichst, am Schluss gibt es immer aus irgendeinem Grund, wirst entdeckt und dann gibt es eine Schiesserei. Das heisst, du kannst auch vorher eigentlich schon dich durchballern. Ich habe wirklich das Gefühl, es hat nie Fail-Moment gegeben im Schleichen. Also dann ballerst du halt sofort. Aber eben, du kannst schleichen, dann kannst du sie runterwürgen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass die ich erwürge, die tue ich nicht bewusstlos mache, die sind offenbar tot. Ich habe immer gefunden. Weißt du, wenn es amigs so Arbeiter hat, weißt du, so einen Streik, wo du musst irgendwie durchbrechen.
Das habe
ich
gedacht,
habe ich gefunden, die bringe ich nicht um. Und dann heisst es, oh, der ist übrigens auch tot. Ja, gut. Und dann ballern, Covershooter, ist easy, coole Waffe, weißt du, ein bisschen alte, aber ist befriedigend. Dann fahrst du reitest auch ein bisschen, aber mehrheitlich fahrst du rum. Hey, und ich finde die alten huren Kutschen, die sind einfach geil, weißt du, die komischen Gefährte, die in der halben Motor irgendwie siehst und sie fahren, sie sind alle relativ schnell, aber fahren sich noch gut. Dann hat es natürlich ab und zu Rennen. Einer ist jetzt auch das Autorennen und du, Samuel, weißt es vielleicht noch, im ersten hat es eben ein legendäres Autorennen
gegeben. Ja, mega.
Vor dem Patch war das unmöglich schwer gewesen,
ja.
Weil eben, sobald du über irgendeinen Hügel und du fährst nicht perfekt gerade, dann verrührt es dich, dann kannst du das scheiß Rennen, wo eine Viertelstunde geht, nochmal anfangen.
Bin ich daran verzweifelt.
Hey, das ist wirklich...
Komplett daran verzweifelt.
Das war wirklich mühsam gewesen. Und da hat es auch eins und du startest gerade das Letzte, aber das ist einfach wie so gescriptet. Du fährst es durch und ich habe das Gefühl, immer einmal, dann kommt dann überholst du den Nächsten. Und einmal ist mir das Game abgestürzt, weil es ist mir ein paar Mal abgestürzt. Und ich so, nein, muss ich es jetzt nochmal machen? Aber nein, das ist ein Checkpoint. Dann bist du einfach, der Letzte habe ich dann einfach irgendwie, also ich bin dann mitten im Rennen, hat sicher einen Checkpoint gehabt. Und dann der Letzte, den du noch überholen musst, habe ich auch irgendwie versifft. Und dann habe ich es nicht geschafft, Mission failed. Und dann bist du einfach eine Minute zurück. Mach es einfach nochmal. Hey, und ich finde es voll easy. Das ist so ein, du kommst einfach für immer in diesem Game.
Es geht gar nicht um Herausforderungen.
Nein.
Und Experience und so.
Hey, aber es ist eine coole Geschichte mit, du machst einfach so die Mafia-Sachen. Eben, mal musst du einen Streik durchbrechen, mal musst du irgendjemanden aus dem Knast befreien, dann schleichst du mal in eine Oper rein. Hey, und das, ich habe es wirklich nicht gefühlt von diesen Trailer-Setting, hat mir gar nicht gefallen.
Okay.
Hey, das ist mega schön. Hey, also da kannst du die Italien-Ferien sparen. Es sieht geil aus. Wirklich wunderschön. Also, und ich finde auch, also weißt, wirklich, sie haben die Landschaft unglaublich gut eingefangen, weil bei uns in der Schweiz sind eh alle schon mal irgendwie in Italien gewesen. Das erkennst du gerade wieder. Also die super schönen Städtchen, so die schönen Weinrebenhänge und also geil. Und ein cooler Soundtrack und so. Grandios, wirklich. Ich habe es super gefühlt.
Ich muss sagen, vom Setting würde es mir noch mehr anmachen, als wenn ich jetzt Mafia Remake würde zum Nachholen. Kann ich so spielen, ohne dass ich irgendeine Vorahnung
also ja, es ist, weißt, es spielt ja, es ist das Frühste.
Von dem her.
Ja, ja.
Okay.
Ich habe immer erwartet, dass es noch irgendwie eine Verbindung hat, aber außer dass der einen Onkel amix schreibt aus Empire Bay, und das ist die Stadt im ersten Mafia, okay, ja. Das ist die einzige Verbindung. Und sonst zeitlich keine. Aber hey, nein, wirklich mega schön. Und das Einzige, was ich wirklich dumm gefunden habe, du hast regelmäßig so Messerkämpfe. Und es ist wirklich der andere, kann eine Knarre haben, aber dann, nein, weißt du, die Ehr, die sie haben. Und dann packen sie das Messer führen. Die laufen immer gleich ab. Weißt du, du kannst irgendwie 3 verschiedene Schläge machen, du kannst ausweichen und blocken. Und sie laufen immer so, weißt du, wie in den alten Games vor 20 Jahren. Du stichst ab und dann hast du irgendeinen Teil von seinem Leben drunter, kommt eine kurze Sequenz, wo er dir gleich wieder irgendwie das Messer abringt oder irgendwie so und dann rappelst du dich wieder auf und machst es weiter. Es läuft jedes Mal gleich ab.
Okay, ja.
Die sind, und die sind schon noch oft. Also, die sind ein bisschen doof einfach.
Ja.
Aber ich habe es auf Englisch übrigens gespielt. Ich habe den mal umgestellt auf Sizilianisch. Kannst du spielen?
Was?
Und dann im Luca auch geschrieben, hey, weil die Wörter sind komisch. Und er hat gesagt, Sizilianisch ist ein ganz anderer Dialekt. Also
das, geil.
Und hey, du hörst in dem Game, hey, wirklich, ich bin mir an Primarschule erinnert worden, wie schon lange nicht mehr. Million Mal Minkia und Fio di Putana, Affangulo, hey, wirklich, das wird nonstop droppt. Und ich habe dann aber eben gesehen, die Schauspieler, die am Anfang auch aufgeführt werden, das sind Italiener, Amerikaner, weißt du, die irgendwie, ich habe gemeint, dann angeschaut, der wohnt in L.A. und Bologna. Also die haben das auf Englisch eingesprochen. Das heisst, der Originaldialog von den Schauspielern mit Motion Capture ist Englisch und dann habe ich gefunden, okay, gut, dann kann ich es auch.
Dann würde ich so eher auf Englisch
spielen. Dann habe ich es darum auch auf Englisch gespielt. Ja. Hey, nein, sehr geil, wirklich, wenn so ein lineares Action-Game watch mit so ein bisschen Mafia und eben, jetzt nicht unbedingt überraschende Wendungen, aber mega gut gemacht, wirklich. Also ich habe es tiptop gefunden, eben ausser die Ringkämpfe, die Messerkämpfe. Sehr lustig.
Das meinst du, Samuel, wirst du wieder einsteigen in Mafia?
Ja, ich bin gehypt. wo gibt es? Muss ich's kaufen? Ist es irgendwie im Game Pass?
Nein, das ist glaube nicht im Game Pass. Es ist PC, PS5 und Xbox Series XS, Switch, okay. So viel ich weiß nicht.
Nein, alles aus Switch.
Das kostet aber nicht. Das ist das Game, wo ich jetzt nicht zum neuen Vollpreis muss kaufen.
Aber es
so
ist billiger. Das ist irgendwie nur 40 Stutz oder so.
Ja, ich glaube, es ist auch günstig, okay. Genau. Ja. Weil es halt auch nicht so lang ist. Was ich aber wirklich voll easy gefunden habe. Und auch wirklich auch mega cool. Also der Schluss auch visuell und wirklich geil. Also das Schöne ist.
Ich tue es auf die Wishlist und dann, wenn es dann Winter ist und nicht mehr so heiß ist und so.
Ja,
dann.
Genau.
Also kommt dann haben wir noch das zweite Game, wo es auch um Racen geht, aber wo ein bisschen anders abläuft.
Drag and Drive habe ich gespielt. Ja,
man sagt End.
Ja, genau. Nicht Drag X Drive.
Oh.
Das habe ich auch herausgefunden im Übersichtstrailer, wo ich mich dann auch informiert habe.
Oh ja,
ob ich irgendetwas verpasst habe, weil ich gefunden habe, es ist irgendwie recht wenig in dem Spiel. Dann habe ich Übersichtstrailer geschaut, aber nein, ich habe nichts verpasst. Und dort sage ich wirklich Drag and Drive.
Ah, oh, okay.
Macht doch irgendwie Sinn, weil das ist das, was du machst. Dragen und Driven. Es ist ein Rollstuhl-Game mit Robotern, die Basketball spielen.
Ah, das sind Roboter?
Ja, das sind Roboter. Das sind alles Roboter. Für Switch 2 von Nintendo entwickelt. Und das haben sie damals als Switch 2 Vorstellung im April haben sie das gezeigt. Das war vielleicht so der grösste What the fuck Moment an dieser Pressekonferenz. Weil sonst haben sie also das Zeug gesagt, Mario, Donkey Kong, Kirby und dann kommt plötzlich so ein relativ düsteres, irgendwie so farbloses Spiel mit Robotern in Rollstuhl, die Basketball spielen und so, was ist das? Was soll das? das ist im Grunde genommen einfach so ein bisschen wie eine Tech-Demo für das, was die Switch 2 Joy-Con-Controller können. Und die haben nämlich beide einen Maus-Sensor. Und das Spiel kannst du nur mit diesen Joy-Con-Controller im Maus-Modus spielen. Das heisst, du musst die Controller auf einer ebenen Fläche ablegen. Und du tust dann den Rollstuhl, wo du drin hockst, den virtuellen Rollstuhl, tust so steuern. Das heisst, wenn du vorne gehen willst, musst du beide Controller gegen vorne schieben. Wenn du hinten gehen willst, musst du beide Controller gegen hinten schieben. Wenn du abbiegen willst, tust du halt einen etwas mehr gegen vorne. Kannst auch Tricks machen in Halfpipe. Du tust schiessen, tust mit Bewegungssteuerung. Also du nimmst dann den Controller rauf und tust dann so, als würdest du in den Korb schiessen. Während dem Basketball spielen. Also wirklich alles rund um die neuen Steuerungsmöglichkeiten gebaut, die die Joy-Con 2 Controller bieten. Und ich muss sagen, es fühlt sich recht geil an. Es ist auch eine sehr steile Lernkurve. Am Anfang fühlst du dich wirklich, du schaffst nichts. Du rennst oder du fährst immer am freiliegenden Ball vorbei. Du triffst Gegner nie. Die Gegner musst du treffen, um ihnen den Ball abzunehmen, sozusagen. Du triffst nichts und nichts gelingt dir und es ist sehr frustrierend. Und jetzt gewiss wird viele Leute recht schnell abschrecken am Anfang. Weil
es ist halt visuell nicht so der Hammer.
Ja, das sieht sehr trist aus. Eben alles grau, irgendwie düster und so. Es hat nichts, was ich von Anfang an
verstehe. Verstehe ich nicht, ja.
Ja, das ist wirklich komisch. Eben, vor allem für ein Nintendo-Spiel. Und jetzt haben wir eine Review auch verglichen mit Arms. Machst du dich das erinnern?
Ja, voll.
Zum Switch Ace Launch.
Schön farbig gewesen.
Genau. Finde ich, das ist so vergleichbar von der Idee her. Das ist ja dann, hast auch nur mit dem Joy-Con-Controller können spielen, aber auch mit Bewegungssteuerung. Es war ein Box-Game, wo du mit mega langen Armen hast können boxen und hast halt müssen irgendwie die Deckung vom Gegner durchbrechen, indem du halt präzise die richtige Gage hast. Und das war mega schön gewesen. Also bunt, die Charaktere mit mega viel. Das waren so coole Charakterdesigns gewesen. Und hier ist halt einfach so leblose Roboter in einer grauen Spielwelt. Und es ist alles so, so da wollte ich nicht drin sein in der Spielwelt irgendwie. Und eben auch noch die Steuerung. Es gibt kein anderes Spiel, das sich so steuert. Du musst irgendwie komplett neu lernen von Anfang. Dein Hirn muss sich neu an eine komplett neue Steuerungsweise entwickeln. Und weil ich halt das Review gemacht habe, bin ich dran geblieben. Wenn ich es, glaube ich, einfach so gekauft hätte, wäre ich, glaube ich, recht schnell abgehängt. Aber ich bin dran geblieben und dann irgendwie nach ein paar Probe-Durchläufen gegen Bots und dann gegen echte Spieler online, sind 3-3 Matches immer auf dem Basketballfeld, bin ich wirklich reingekommen und habe müssen sagen, was? Ist noch lustig. Wenn man die Steuerung so, wenn es Klick macht und wenn man dann wirklich über das Basketballfeld kann flitzen und den Gegner den Ball abnehmen und Tricks machen. Es gibt unter dem Korb gibt's so eine Halfpipe, wo du dann so kannst rauffahren, springen und dann kannst du den Ball so in den Korb rein tanken. Und es wird sich geil an, wenn es klappt. Du kannst noch andere Tricks machen und es gibt auch Bonuspunkte, wenn du Tricks machst. Das ist das Geile daran. Also wenn du einen normalen Wurf machst, dann gibt es zum Beispiel 2 Punkte. Aber wenn du einen Trick machst während dem Schießen, gibt es irgendwie 2,1 oder 2,2 oder 2,3 Punkte. Und das ist immer so ein Abwägen. Will ich jetzt noch einen Trick machen, weil oftmals geht es schief. oder will ich einfach auf sicher gehen und normal schießen? Und ich habe recht viele Partien erlebt, wo dann irgendwie 6,5 zu 6,2 sind gestanden.
Also so. Das wird zahlen. So weird.
Es ist weird, aber es bringt so eine Spannung drin, wo du immer so ein bisschen abwägen musst, soll ich jetzt oder soll ich nicht und so. Von dem so der Kern habe ich dann recht lustig gefunden und die Online-Matches waren spannend gewesen. Technisch hat auch super funktioniert. Aber das Problem ist auch, dass es rundherum wie nichts gibt, was mich längerfristig motivieren würde. Es gibt kein Fortschrittssystem zum Beispiel. Also du schaltest nichts frei, wenn du die Online-Matches spielst. Also keine irgendwie kosmetische Items oder keine Upgrades für die Rollstuhl oder irgendetwas.
Unverständlich.
Du spielst halt einfach, weil du spielst. So. und es muss nicht jedes Spiel muss einen Battle Pass haben oder so, aber irgendetwas, weißt du, so ein bisschen übergreifend, irgendeine Struktur. Nicht mal irgendwie liegen oder Rang. Also weißt du, du spielst immer gegen zufällige Gegner. Nicht, also keine Ahnung, wie das Matchmaking ist im Hintergrund oder so, aber du kannst irgendwie nicht.
Das ist schon sehr basic, oder
so.
Ja.
Wirklich mega basic. Und neben den Matches gibt es halt noch so Minispiele, die du kannst machen, entweder gegen andere oder allein. Und die sind auch mega basic. Die sind so Rennen. Oder irgendwie so Parkour mit Hütchen auf dem Boden, wo du möglichst schnell durchgehen musst. Aber das ist auch nichts, was mich irgendwie längerfristig motivieren würde. Und in diesen Sachen, in diesen Singleplayer-Challenges, kannst du nicht tatsächlich auch ein paar kosmetische Sachen freischalten, aber es sind nur Helm, die du für deine Roboter freischaltest. Und es ist so, whatever. So, motiviert mich null, irgendwie die Challenges näher zu machen. Darum finde ich es sehr schade, weil der Kern finde ich wirklich noch lustig. Man muss ein bisschen dranbleiben, die Steuerung checken und dann macht es irgendwann einen Klick und dann ist es wirklich lustig. Aber drumherum gibt es wie nichts, wo mich längerfristig würde das binden. Und eben die visuelle, es sieht einfach trist aus und langweilig. Und es sieht in ein Switch-1-Game aus.
Hey, aber die Steuerung, wie ist echt, weil da habe ich es auch von gewissen schon gehört, die haben es unbequem gefunden, die Mäuse so benutzen. Und ich meine, du hast sie ja wirklich so mit deinen Mausmatten auf dem Sofa gegeben. Ja. Man könnte sie auch auf dem Tisch geben, aber es ist halt schon irgendwie, ich weiß nicht, ist nicht mühsam mit der Zeit.
Ich habe verschiedene Sachen ausprobieren. Das ist schon so etwas. Genau, neben der Lernkurve, dass du überhaupt checkst, wie die Steuerung funktioniert, hast du am Anfang eine Lernkurve, um dein optimales Setup zu finden. Und ich habe in anderen Reviews auf anderen Seiten auch gelesen, wie es die Leute dort gespielt haben und die es dann noch schlechter bewertet oder halt sie noch kritischer gewesen. Dann habe ich gefunden, ja schon, aber wenn du so spielst wie die, dann hätte ich so nicht Geld gefunden. Nintendo sagt ja selber, man kann es auf den Hosenbein spielen, theoretisch. Aber das, in meiner Erfahrung hat es nicht gut funktioniert. Das ist ein Spiel, das sehr schnell ist, aber du musst schon sehr präzise sein. Vor allem, wenn du schnell drehen und so. Und auf der Hosenbein, halt, wenn du irgendeine Falte drin hast oder so, es passiert so schnell, dass du eine komische Drehung machst und dann bist du komplett irgendwo anders. Also das würde ich nicht empfehlen. Ich habe es probiert, auf einem Tisch zu spielen. Auf so einem kleinen Couchtisch. Es hat funktioniert, aber du merkst, es tut den Joy-Con-Controller oder den Aufsatz zu kaputt machen durch die ständige Reibung. Also Mausmatte ist ein Muss. Und dann bin ich wieder aufgekommen, hey, wieso nicht einfach auf dem Sofa hocken und links und rechts von mir Mausmatte? Und das ist dann so meine optimale Dings gewesen, das hat funktioniert. Das habe ich auch relativ bequem gefunden. Das Problem ist aber, dass Joy-Con-Controller habe ich bis jetzt immer noch nicht wirklich so eine mega bequeme Position herausgefunden, wie ich die haben soll. Weil du musst sie einerseits gut befestigen, dass du halt präzise kannst vor und hinter schieben, aber du musst sie manchmal schon in die Hang nehmen und deine Hang rauf tun und das ist immer so, man verkrampft.
Du musst auch Knöpfe drücken, wo
du musst auch Knöpfe drücken, genau.
Speziell
ist. Es ist schwierig, ja, es ist schwierig. Sie sind nicht gemacht, also ich kann mir vorstellen, dass die Maussteuerung in einem Shooter oder in einem Strategiespiel über eine längere Zeit besser wird funktionieren, aber hier bist du halt wirklich sehr schnell, mit sehr schnellen grossen Bewegungen die ganze Zeit unterwegs und man verkrampft recht schnell, ja, das ist definitiv so.
Ja gut, Drag and Drive.
Drag and Drive, ja. Jetzt also er hat 2 von 5 gegeben in meiner Review und ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn man unbedingt mal die Steuerung ausprobieren will. Aber ich glaube, die meisten Leute wird das nicht, und ich glaube, es wird auch recht schnell sterben.
Es sieht halt wirklich einfach nicht anmächelig aus. Nee. Weißt du, wenigstens das, Mann. Also, ja. Ich habe das Gefühl, die Basic-Sachen wären gewesen, die huren Rollstühle können pimpen mit irgendwelchen Raketenantrieben
oder so fancy. Ja.
Und Farbigen machen, was das Game ein bisschen ansprechen. Ja gut,
aber einfach. Aber immerhin nur 20 Stutz. Also.
Ja. Also gut, dann wären wir schon wieder am Ende und dann nächste Woche berichten wir dann von der Gamescom, sind wir vor Ort und erzählen dort über Games. Und wir sind ein bisschen mehr dort, wir reden dann vielleicht nicht nur über Games, vielleicht hat Samuel, vielleicht findet er auch noch irgendetwas Spannendes.
Hoffentlich.
Und genau. Also dann danke ich fürs Zuhören und fürs Mitmachen und tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao miteinander.